Der Visun Podcast.
So, hallo, lieber Ingmar. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich hau mal direkt raus zum Thema Werbung, weil das interessiert mich wirklich. Wie stehst du denn grundsätzlich zu Werbung? Hast du, was Werbung angeht, da irgendwie Vorbehalte oder sagst du auch, naja gut, muss ja sein oder siehst du das sogar sehr positiv?
Naja, ich bin ja erstmal dankbar, dass Werbung Dinge möglich macht, die ich gerne tun möchte. Es wird ja, ich habe also prinzipiell da wenig Probleme mit Werbung, solange Werbung dafür sorgt, dass am Ende ich das tun kann, was ich, wie gesagt, kreativ umsetzen möchte. Und schwierig wird es halt, wenn Werbung, sagen wir mal, konterkariert, was ich tue. Ne? Also wenn ich versuche, eine bestimmte Qualität oder bestimmte Form von Humor zu transportieren, und mir dann meinetwegen irgendeine Werbung dazwischen grätscht, die das im Prinzip eigentlich völlig, völlig konterkariert, wo man einfach denkt, oh Gott, ja. Hier bin ich also gelandet. So, das ist ja so natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, die man als Künstler manchmal hat mit Werbung. Und generell natürlich neigt der Künstler ja nicht dazu, wie sagt man so schön, der Unterschied ist, glaube ich, ja gar nicht so groß beim Kreativarbeiten. Ich glaube, nur die Prämisse ist eben eine andere. Also ich glaube, ein Werber überlegt sich halt immer an erster Stelle, was könnte denn dem Kunden gefallen? Was braucht der Kunde? Wie braucht der Kunde das? Ja. Und als Comedian denke ich halt nicht darüber nach, als was könnte dem Publikum als erstes gefallen, sondern ich möchte die Form von Humor, von der ich überzeugt bin, machen und möchte dahinter möglichst viele Menschen versammeln. Ja? Also die müssen sich im Prinzip nach mir richten und ich nicht nach denen. So, wenn ich mich nach denen richten würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch Werbetexter.
Ja, was ja ganz lustig ist, du bist ja nur als Comedian wahrscheinlich auch so mit dem amerikanischen Markt vertraut und selber ja auch Podcaster. Ich finde, der Bereich Podcasting ist so der Bereich, der so das erste Mal Werbung und Inhalt also sehr, sehr nah zueinander bringt. Also jedenfalls näher, als man das von anderen Medien so kennt. Also wenn man so amerikanische Comedians, deren Podcasts so hört, die ja dann auch selber die Empfehlungen machen, also Produktempfehlungen, nennen wir es mal. Das ist ja dann schon mehr als Werbung, sage ich mal. Kommt das so zusammen. Nimmst du das wahr? Hörst du Podcasts, wo das vorkommt?
Also ich habe tatsächlich gar keinen amerikanischen Podcast in meiner Liste, wo du jetzt gerade so sagst. So, aber du kannst mir gerne was empfehlen. Also beziehungsweise stimmt nicht. Also ich habe den Ricky Gervais habe ich auch gehört, als er diesen Podcast gemacht hat. Die Folgen, die habe ich auch gehört. Ansonsten habe ich tatsächlich mehr so jetzt in Deutschland quer gehört, weil mich das interessiert, was da so angesagt ist und funktioniert. Und weil ich ja ursprünglich mal vom Radio komme, ne, und eigentlich Radio mal gelernt habe, für mich immer ganz spannend ist, das zu beobachten, wenn ich mir überlege, was uns so komische Berater vor 10, 15, 20 Jahren, beziehungsweise 20 Jahren vielleicht nicht, aber vor, sagen wir mal, 10 Jahren erzählt haben, dann ist die Entwicklung doch ganz spannend, dass auf einmal Inhalte und Wort bei weitem, sagen wir, die Standard- und normalen Radiogeschichten schlagen in der Reichweite, oder es geht zumindest in die Richtung. Ne? Mhm. Leute setzen sich tatsächlich eine Stunde hin und hören eine Stunde zu. Und ich komme noch einer Zeit, wo Berater erzählt haben, also länger als 1:30 darf so ein Moderationsbreak nicht sein, weil dann schalten die Leute weg. Das ist ganz witzig, finde ich. Aber es deckt sich eigentlich mit dem Gefühl, was ich schon immer hatte, dass den Leuten die Länge eigentlich völlig scheißegal ist, solange das spannend ist. Und ich glaube, genauso ist es ja mit Werbung auch. Also den Leuten ist, glaube ich, scheißegal, ob das Werbung ist, solange das spannend verkauft ist und spannend gemacht ist, ne?
Ja, und was immer interessanter wird, für uns auch zu sehen, dass so die Zuhörer, Zuschauer immer mehr Ahnung auch von dem haben, was da passiert und auch ein Gefühl dafür haben, was da gerade letztlich ihnen präsentiert wird. Und da kriegt man doch schon auch mit, dass bestimmte Dinge zum Beispiel jetzt auch, wie sie funktionieren, wie sich Produkte dann verkaufen, doch natürlich sehr stark davon abhängen, wie gut das Ganze gemacht ist, beziehungsweise auch wie inhaltlich interessant das ist für die Zielgruppe und so weiter. Und das nähert sich wirklich immer mehr an, dass man auch diesen Unterschied zwischen dem Content und der Werbung und so weiter, der wird immer ja, der wird immer kleiner und auf der anderen Seite hat man immer mehr Leute, die auch Ahnung da so ein bisschen von haben. Also der Content-Hersteller hat plötzlich Ahnung von den Mechanismen der Werbung. Das meine ich so mit dem amerikanischen Markt. Da merkst du halt plötzlich, da sind ganz viele so Interviews hier mit Obama oder welchen Leuten auch immer dann geführt werden, sind meistens Comedians, die sich mit einem Podcast dann selbstständig machen und sagen, ach, guck mal hier, das funktioniert für mich als Marke ganz gut und ja, das ist schon ist lustig. Und ich höre zum Beispiel auch gerne mal von den Mitbewerbern, von den Kollegen von vom OMR, die ja den Fußball-MML vermarkten und ja quasi auch machen. Und da muss man schon sagen, das ist schon, ja, die machen das gut und gleichzeitig ja, machen sie es halt auch nicht immer so ernst. Und darauf müssen sich dann Marken ja auch einlassen, ne? Zu sagen, also ich werde ein bisschen durch den Kakao gezogen. Das ist für manche, glaube ich, in der Vergangenheit schwierig gewesen und ein Entwicklungsprozess, der gerade noch passiert, dass man einem Comedian sagt, so, hier ist mein Produkt, mach mal was draus. Da muss man loslassen können, ne?
Das ist natürlich auch der ewige Kampf, den man natürlich oft mit Marketing auch bis Leuten oft hat, dass da fehlt dann das Vertrauen in die Kreativen. Ne? Also ich habe das im Prinzip aktuell ja auch durch, wenn wir jetzt eine neue Kampagne planen für CCN, dann bitte ich natürlich eigentlich immer darum, möglichst früh irgendwie eingebunden zu werden, weil es ja mein Gesicht am Ende ist.
Und weil du in der ersten Staffel nicht die Gelegenheit hattest, ne?
Im Prinzip, genau. Und irgendwo hingehangen wird und so weiter. Dann gibt es dann immer erstmal einen leichten Schluck auf. Aber am Ende, glaube ich, ist das immer fürs Ergebnis viel, viel besser, wenn man sagt, pass auf, das ist die Idee, wir wollen das und das mit deinem Gesicht oder mit dir machen. Was fällt dir denn dazu ein und wie können wir denn da das so machen, dass du damit okay gehst oder dass dir das gefällt? Ja. Und wenn man sich da zusammensetzt, das ist meistens auch gar nicht so aufwendig, wie man vermutet, dann erspart man sich tatsächlich viel Stress und man erspart sich vor allen Dingen, dass man mit einem fertigen Konzept irgendwo ankommt und dann tatsächlich einfach einer sagt, nee, das will ich nicht, weil das passt mir nicht. Ja. Also da wünsche ich mir auch manchmal, dass man eben dann, wie gesagt, die Kreativen sein lässt und erkennt, okay, wenn ich denen das so und so gebe, habe ich die Chance, von dem, was die können, zu profitieren und dann wird wahrscheinlich das Ergebnis tausendmal besser sein, als wenn wir sagen, wir haben hier eine fertige Kampagne und wir präsentieren die am Freitag und am Montag geht's los. So, das ist der Worst Case für einen freien Künstler. Ne? Aber ich glaube auch, das ist auch ein Lernprozess, glaube ich, dann auf beiden Seiten, wie man miteinander am besten mit umgeht und wie man am besten miteinander arbeitet. Und das, ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das Ergebnis einfach ein besseres ist, wenn man die Kreativen direkt einbindet, die Künstler. Absolut.
Sag mal, apropos, wie muss man sich das eigentlich mittlerweile vorstellen als Comedian? Ist das so ein bisschen wie bei Musikern, dass die im Grunde, was ihre Finanzierungsmodelle angeht, jetzt auch immer kreativer werden müssen und auch dann teilweise mit Sponsoren schon arbeiten? Also ich weiß, es zugegebenermaßen gar nicht, gibt sowas, dass man sich als Comedian sponsoren lässt?
Also das kommt ein bisschen natürlich auf die Größe an, wenn du natürlich in Hallen und in Stadien stattfindet, dann glaube ich, genau, dann wird es, glaube ich, nicht anders laufen, als es eben bei Bands oder bei Musikern auch ist. Ne? Also da ist ja am Ende derselbe Umsatz dahinter, beziehungsweise die Gewinnspanne wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer, weil bei der Band geht es durch 4 und beim Comedian geht es durch 1. Also da funktioniert das schon gleich. Ne? Wenn man jetzt, also auf dem Level, auf dem ich spiele, gibt es dann kein generelles Sponsoring, sondern da wirst du halt, wenn dann mal irgendwo eingekauft für irgendwelche Events und so weiter. Ne? Mhm. Oder Leute sagen, hier Autohaus Rübke, Hallöchen, wir haben noch einen Skoda Octavia, möchtest du den vielleicht für die Tournee haben? Und dann sage ich, das ist lieb und schön, aber lassen Sie mich lieber einmal über ihn auftreten und gib mir ein bisschen Geld als den Skoda Octavia.
Hast du denn wirklich so Firmenveranstaltungen, wo du dann auch auftrittst?
Ich habe das relativ früh für mich entschieden, das nicht so wirklich zu machen, so Gala-Geschäft. Das ist natürlich eine finanzielle Entscheidung, die man trifft, weil Gala-Sachen mit Firmen und so meistens sehr, sehr viel Geld bringen. Mhm. Ne? Aber ich habe halt relativ schnell festgestellt, zumindest was am Anfang meiner Karriere so, dass das mich meistens echt frustriert oder in der Form gegen Baum geht, die mir irgendwie dann nicht gut tut. Und dann habe ich entschieden, ich mache das ja nicht dafür, um A, stinkenreich zu werden und B, weil ich irgendwelche Gala-Geschichten machen möchte, sondern ich mache das ja, weil ich auf die Bühnen möchte, zu denen Leute kommen, die gut finden, was ich mache. Und da muss ich ja den sauren Apfel beißen und einfach erkennen, dass ich jetzt nicht der Gala-Comedian bin. Wobei ich mittlerweile auch festgestellt habe, wir haben das ja dann doch ein paar Mal gemacht, wenn die Angebote zu verlockend waren. Also ich habe da auch ein paar sehr, sehr schöne Geschichten gehabt, so, wo man nicht damit rechnet erst, wo man denkt so, ach Gott, das wird bestimmt furchtbar, jetzt hier in Erfurt in der Sternwarte auftreten zu müssen vor der Firma. Und dann waren die aber alle, die waren halt einfach total glücklich, dass jetzt doch noch irgendwas Lustiges passiert, ne?
Ja, wenn die sich darauf einlassen können, ist das gut, ne?
Ja, also das Beste, was ich da tatsächlich mal gemacht habe, ist, ich glaube, es war L'Oréal. L'Oréal hat mal so eine Tour zusammengestellt, es waren so 5 Termine und da haben sie ihre Verkäuferin geschult. Die bekamen da so eine Stunde Schulung und danach kam ich und habe nochmal eine halbe Stunde Programm gemacht. Und da muss
Und die
ich sagen,
Frauenquote
das
war
war,
höher als sonst im
also ja
Publikum.
wirklich, die Frauenquote war einmal gigantisch hoch und das war wirklich atmosphärisch kurz vor Mainstream. Also die sind wirklich komplett ausgerastet, einfach nur, dass sie sich jetzt nicht noch eine Stunde anhören müssen, welchen Lippenstift sie am besten wie verkaufen, sondern dass einer ihm erzählt, was für eine komische Flachpfeife eigentlich Heidi Klum ist. Und also das war wirklich lustig, das war eine schöne Erfahrung, das hat echt Spaß gemacht. So, also man kann es nicht so generell verurteilen oder generell sagen, dass es doof ist, so Gala-Geschichten zu machen mit Kunden. Das kommt total auf den Kunden an, glaube ich,
Ja.
und darauf, dass man auch da ein bisschen darauf achtet, ne, wen man sich denn holt und warum man den da irgendwie auftreten lässt. Ich glaube, das ist am Ende der entscheidende Punkt. Also von daher, ja, ich würde es tun, wenn es eine gute Kombination ist. So. Aber ich bin jetzt kein genereller Gala-Comedian.
Du kennst ja wahrscheinlich sehr da so Mundschuh, ne? Persönlich auch.
Ja, der größte Gala-Comedian aller Zeiten.
Den kannst du mal fragen, ob er sich noch an die Viacom-Weihnachtsfeier vor, ich würde mal sagen, so 5 bis 7 Jahren erinnert. Also mir hat noch nie ein Comedian so leid getan, wie er in dem Moment, weil es sind natürlich alles höchst versaute, verwöhnte Menschen, die doch alles Mögliche schon sehen und kennen. Und er hat so quasi ins Leere rein und der ist ja nun auch nicht gerade zurückhaltend, was seine Ausdrucksweise angeht und hat die Leute beleidigt und es hat trotzdem nicht geholfen. Es war wirklich, es war großartig zu sehen. Also ich fand, war einer der wenigen, die das mitverfolgt haben. Der Rest war relativ abwesend und da habe ich auch gedacht, meine Güte, als Musiker kannst du ja noch für dich noch sagen, okay, ich spiele das halt jetzt hier zu Ende, aber
Ja.
so in leeren Raum rein zu moderieren oder ein Comedy-Programm zu machen, das
Ja,
ist
also
schon hart.
genau, das ist ja der Unterschied. Ne? Bei Musik kann man als Nebenbei-Medium quasi akzeptieren. Comedian? Schwierig, dem muss man schon zuhören. Also dein Job basiert ja darauf, dass Leute zuhören und das hören wollen, was er macht. Wenn das, die beiden Punkte sind, die ausfallen, dann kann auch der gute Serdar Somuncu eigentlich nichts tun, außer 20 Minuten leiden und danach sich über, weiß ich nicht, 15.000 Euro freuen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber sag mal, jetzt zum Thema, jetzt sag ich mal, so größerer Komplex Werbung und Medien. Wie siehst du das Thema Digitalisierung? Inwieweit hat das aus deiner Sicht Einfluss auf den Bereich Comedy jetzt über die letzten Jahre genommen? Du bist ja auch einer Generation entsprungen, die das auch noch ohne YouTube kennt und weiß, wie sich das doch irgendwie über die letzten, sag ich mal, 5 bis 10 Jahre doch stark verändert hat, ne, dieser Bereich. Oder nehme ich das nur so wahr, dass sich das verändert?
Ich sag mal so, Digitalisierung bin ich dafür.
Davon bin
Da
ich
gibt
ausgegangen.
es doch diese schöne Geschichte, ich glaube, es ist von Roger Wilson ist es, ne? Wo der auf einer Bertelsmann-Veranstaltung Aftershow sich mit irgendeinem Redakteur unterhält und dann kommt der Chef von Bertelsmann zu ihm und fragt, worüber die gerade reden. Und Willemsen sagt, wir reden über Content. Und dann sagt der Chef von Bertelsmann, ah, interessant, sind Sie dafür oder dagegen? Ja, also Digitalisierung hat natürlich auch mein Geschäft oder mein Bereich verändert einfach, ne? Weil man eine andere Reichweite haben kann und Publikum anders generiert, als man das noch vor weiß nicht, selbst vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren schon oder 15 Jahren oder auch wenn man überlegt, wie in den 90ern in Deutschland Comedy funktioniert hat,
ja, eben.
Und Leute erreicht hat, das hat sich natürlich total verändert, ne? Weil das Fernsehen auf einmal nicht mehr das einzige Medium ist, das eine bestimmte Größe schaffen kann. Ne? Ja. Man kann das ganz gut, mein kleiner, dicker, geschätzter Kollege Chris Theil ist ja im Prinzip das Paradebeispiel.
Ich hatte es auf der Zunge liegen, ja.
Ja, weil der ist ja dann einmal viral gegangen in einer Form, wie in Deutschland vorher, glaube ich, kein Comedian viral gegangen ist, und lebt im Prinzip von diesem einen Auftritt königlich, der damals bei TV Total durch die Decke gegangen ist. Und da ist es ganz spannend zu beobachten, weil als der Auftritt abends, ich glaube 22:15 lief TV Total, als es im Fernsehen lief, da gab es schon einen guten Response auf seiner Facebook-Seite. Aber das war im Prinzip eigentlich der Response, den man immer hatte. Also auch wenn ich irgendwie bei TV Total aufgetreten bin, hast du hinterher immer so 3.000, 4.000, 5.000 neue Fans auf der Seite gehabt, ne? Und Leute, die es gefeiert oder gehasst haben. Also es polarisierte, aber es gab auf alle Fälle Möglichkeiten und Aufmerksamkeiten. Und es hat einfach gut Tickets verkauft. Und bei ihm war dann halt das Besondere, dass dieser Auftritt abends im Fernsehen lief und da war schon der erste Response. Und der richtige Hammer kam aber eigentlich erst am Morgen danach, als das Video online gegangen ist, mit dem eher beiläufig gewählten Hashtag Darf er das? Und dieses Darf er das in Form mit, in Kombination mit dem Video online,
naja, hat
das
voll auf einer Bogen, Form, ne?
Also sehr, so dermaßen multipliziert, dass der innerhalb von einer Woche hat, ich glaube, der hatte, glaube ich, auch so wie ich 50, 60.000 Facebook-Fans und hatte dann innerhalb von einer Woche 600.000 Fans. Und ich habe damals ja auch mit ihm kurz gesprochen und er war halt auch wirklich, man merkt ihm das an, dass er natürlich erwartet, man hat man irgendwie eine Erwartungszeit, wenn man einen Fernsehauftritt hat und so weiter, aber da bist du natürlich einfach sprachlos und irgendwie refreshst du dein Handy alle Viertelstunde und denkst, das kann nicht sein, wo kommen die ganzen Leute her, was passiert da gerade?
Ja.
Aber das ist im Prinzip ist das wie so ein Blitzeinschlag, ne? Das ist nicht wirklich planbar, würde ich vermuten. Also man kann alles dafür vorbereiten und sich möglichst gut aufstellen. Aber am Ende sind halt solche Geschichten in dieser Größe, glaube ich, nicht planbar. Das passiert dann einfach aus einem Momentum heraus. Wäre aber jetzt im Prinzip ohne Digitalisierung und ohne den ganzen Online-Krams und so weiter nicht passiert, ne? Dann gäbe es Kristalle in der Form wahrscheinlich gar nicht.
Aber die, ich sag mal, es gibt ja immer noch welche, die bisher nur in Anführungsstrichen in digital, also im Online stattfinden, nur auf YouTube beispielsweise, da aber dann schon auch mittlerweile Größenordnungen haben. Du hast ja auch ein paar Interviews mit Leuten gemacht, die mir zum Beispiel vorher gar nichts gesagt haben. Ich habe mal bei YouTube mal so ein bisschen geguckt und da merkt man ja, ist ja fast in jedem Bereich, in jeder Branche kommen plötzlich Leute so wirklich aus dem Underground und haben da plötzlich eine Möglichkeit, eine Fläche, sich nochmal zu präsentieren, wo sie früher vielleicht den ganz klassischen Weg gegangen wären. Vielleicht mag es jetzt sogar YouTuber geben, die niemals auf einer Bühne gestanden haben und Comedy betreiben, was natürlich ein völlig, gerade für einen Comedian eigentlich ein fast undenkbarer Weg sein müsste. Aber,
Das gab's, also das gab's früher auch im Sinne, also es gab auch früher schon, sagen wir mal, so Radio-Comedians, ne, Leute, die zum Beispiel Radio gemacht haben, Comedy im Radio gemacht haben, die nie vorher irgendwo auf einer Bühne gestanden haben. Ich glaube halt einfach, dass das selten, sagen wir mal, für eine Live-Karriere taugt. Und das ist auch, was ich bei YouTubern festgestellt habe. Ich habe eine Zeit lang eine Sendung gemacht, die hieß TV Late Line für die ARD. Das ist immer noch eine Radioshow und wir haben das dann alle paar Monate mal als Fernsehshow auch produziert. Und da war immer auch der Ansatz der Redakteure zu sagen, hier, wir brauchen eine junge Zielgruppe, wir müssen auch einen YouTuber einladen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner von diesen Jungs jemals live in einer Fernsehsituation mit Publikum auch nur annähernd funktioniert hätte, so wie die auf ihren Kanälen funktionieren. Also da sind die in Schatten ihrer selbst, weil sie das gar nicht kennen. Ne? Ja. Die sitzen halt zu Hause in ihrem Wohnzimmer und glotzen in so eine Kamera rein und quatschen halt drauf los und kriegen dafür Response. Die sind es aber nicht gewohnt, jetzt in einem, sagen wir mal, professionellen Rahmen zu erscheinen, in vielen Fällen und um Publikum live zu haben. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist interessant, dass die tatsächlich oft nur in ihrem eigenen Kosmos funktionieren und dann ja auch einfach eine ganz eigene Zielgruppe haben, die eben genau das konsumiert.
Ja.
Und aber außerhalb eigentlich auch nicht wirklich stattfinden. Man hat immer so das Gefühl von so Paralleluniversen, von denen man nichts mitbekommen hat. Also wenn man mal, ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr ganz so krass, aber vor ein paar Jahren waren ja die Lochis und so weiter.
Ja.
Die kannte ich natürlich nicht, weil die außerhalb meiner Wahrnehmung waren und außerhalb meines Interessengebietes. Aber wenn ich habe dir dann irgendwann mal, ich weiß nicht, was für ein Event das war, da waren die auch und jemand sagt mir, die Lochis kommen, ich so, das sind die Lochis, das sind so YouTuber, okay. Und dann standen aber 500 kreischende Mädchen vor dem Studio, wo ich dachte, jetzt kommen hier gleich Robbie Williams um die Ecke, aber es waren einfach nur die Lochis.
Ja.
Und da wusste ich, guck an, medial gibt es also auch Parallelgesellschaften, nicht nur gesellschaftlich.
Ja, absolut. Und vor allem die Lochis sind ja dann noch fast so eine Art Mainstream in dem Vergleich. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich Bereiche, von denen wir gar keine Ahnung haben, dass es dafür einen Markt gibt. Und da gibt es dann richtige Stars. Also ich bin so Camper. Und steige jetzt oben auf so einen Kastenwagen, so einen Campingwagen halt. Und in dem Bereich, da gibt es dann wirklich dann so runtergebrochen. Also dann gibt es die Camping-YouTuber und dann gibt es die Wohnmobil-YouTuber und die Kastenwagen-YouTuber und dann nochmal die runtergebrochen irgendwie Zelt auf dem Autodach-YouTuber und so. Also es gibt wirklich für jeden Bereich, man kann es gar nicht kleiner fassen, es ist unfassbar. Immer gibt es dann doch noch einen, der da in dem Bereich sich spezialisiert. Und deswegen, das ist schon interessant, vielleicht auch im Bereich Comedy, da wird es vielleicht jetzt auch Leute geben, die, ja, keine Ahnung, eine Rolle spielen oder ein Thema sich nehmen, was so spitz wäre, dass es im Kommerz keine Chance hätte, aber da, also in auf der Bühne vielleicht keine Chance hätte, aber da vielleicht doch.
Ja, ich meine, ich kann auch auf einer Bühne genug Publikum ziehen, ne? Da gibt es ja auch genug Spezialisierung, was an Sachen angeht. Aber du musst nicht unbedingt den Mainstream erreichen, um Publikum zu haben. Ne? Du kannst auch ein Stück weit außerhalb des Mainstreams stattfinden und hast trotzdem eigentlich genug Fans und Leute, die zu dir kommen. Also ich würde mich ja selber jetzt auch nicht als standardisierten Mainstream-Comedian wahrnehmen, weil dazu sind dann viele Sachen, die ich mache, einfach auch zu spitz, ne, humortechnisch. Aber hindert mich ja trotzdem nicht daran, dass ich auf Tour gehen kann, quer durch Deutschland und irgendwie doch überall genug Publikum zusammenbekomme, um zumindest den Sprit für die Karre zu bezahlen und wieder nach Hause zu fahren.
Aber
also, von daher ist das schon ganz spannend. Ich glaube auch gerade, was an das Marketing oder die Vermarktung angeht, dass man eben so kleinteilig mittlerweile denken kann und gucken kann, und man überhaupt nicht richtig abschätzen kann, wie groß das Potenzial ist. Nur weil jemand nicht den Mainstream bedient, kann man nicht sagen, dass es kommerziell keinen Sinn macht. Ne? Das ist eine spannende Entwicklung.
Aber das ist ja irgendwie auch wieder das, was das Digitale so interessant macht, inwieweit das halt Einfluss auf ja fast alle Bereiche nur jetzt hat, dass man so Erkenntnisse ja gewinnt, auch als Comedian, vielleicht über Dinge, wie sie ankommen, wie sie funktionieren und das dann quasi noch weiter auslotet, irgendwie so den Bereich. Also bei Kristall hatte ich zum Beispiel so das Gefühl, dass der so in der Entwicklung auch gemerkt hat, alles klar, das funktioniert und vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen da auslotet. Und ich meine, gerade so im Comedy-Bereich, schlechter Geschmack ist da ja schwer zu definieren, aber da kannst du natürlich teilweise Grenzen erreichen, die sind nicht unbedingt für jeden mehr nachvollziehbar, ob man das noch machen muss oder nicht. Will ich jetzt auch gar kein Urteil darüber abgeben, mir geht es nur darum.
Ja, ich wollte sagen, ich würde jetzt das halt auch nicht inhaltlich werten wollen. Das muss jeder für sich am Ende feststellen, was da lustig ist oder nicht. Es gibt ja offensichtlich genug Menschen, die das lustig finden, was er macht.
Ja, aber der Mechanismus ist halt so interessant.
Genau, ne? Den Mechanismus fand ich daran einfach spannend. So, ne? Also, wie das so funktioniert. Aber und wohin das hingebeamt hat.
Und zu dem Thema, du bist ja noch aus einer Generation, also du hast ja Ende der 90er quasi so losgelegt, oder?
Also ja, da war ich, Ende der 90er war ich, ich war 18, ne? Also ich habe auf alle Fälle die ersten Sachen auf Bühnen gemacht, ne? Also meine Karriere, so wie ich sie jetzt mache, läuft im Prinzip seit, wann habe ich angefangen? 2008 habe ich mit Stand-up angefangen und Geld verdiene ich damit seit 2012.
Aber davor warst du ja, sagen wir, auf dem Weg dahin so, ne? Also ich.
Ja, genau. Es war viel Radio da noch davor und ich habe nebenbei Bühne gemacht.
Mir geht es nur um die Herleitung, dass du ja im Grunde dann somit ja noch aus einer Generation kommst, wo, ja, ich sag mal, sich wahrscheinlich so die Inhalte deines Programms und so weiter ja auch langsam entwickelt haben, so, ne? Dass du gesagt hast, okay, daran bin ich, das interessiert mich, daran bin ich gut, da auf dem Thema kann ich mich quasi äußern, da bin ich sicher, was auch immer. Ist das so, dass du das noch hast heute, dass du auch dir so ganz konkret überlegst, also das ist ein Thema, da will ich jetzt reingehen, weil das ist ja auch dieses, was das Digitale so ausmacht, dass vielleicht auch viele so ausloten, welche Themen sind jetzt gerade spannend, welches Thema beispielsweise funktioniert jetzt gerade in den Abrufen besonders gut auf meinem Channel und darauf setze ich mich dann ein bisschen weiter drauf. Also da kommst du ja noch aus einer, sag ich mal, so oldschooligeren Generation, was so die Entwicklung so deines Programms angeht. Ne?
Ja, es ist im Prinzip, also wenn ich mir überlege, wie wir mit 18 uns damals hingesetzt haben und die Programme zusammengebastelt haben, also es war ja kein Stand-up, es waren so wie so Sketche, die man halt gespielt hat, da gab es ja nicht die Möglichkeit, irgendwie im Netz eine Community zum Testen zu haben. Ne? Das war nicht vorhanden. So. Jetzt ist das natürlich anders. Wobei ich da schon eher weiter darauf vertraue, was für mich spannend ist, ist am Ende auch für mein Publikum spannend. So. Ja. Aber natürlich gibt es dann auch so Entwicklungen, die von online nach außen drängen. Und da ist dann sowas wie Twitter für mich eigentlich das spannendste Medium, weil ich wollte dann halt unbedingt auch in meinem neuen Programm hier, im Pressefreiheitsprogramm, über MeToo sprechen einfach, weil ich festgestellt habe, dass das so ein großes Thema war und mich auch selber irgendwie beschäftigt hat. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie man halt MeToo aus männlicher Sicht als Comedian auf eine Bühne bringen kann. Mhm. Und das ist schon, also das hätte es natürlich nicht gegeben, ohne dass ich digital so eingebunden bin in die ganzen Social Medias und so weiter. Ne? Das ist ein Thema, das wäre mir gar nicht bewusst gewesen, wenn es nicht diesen Hashtag dazu gegeben hätte. Sag mal, und das andere, was auch online gekommen ist, ist Jens Spahn. Jens Spahn hätte mich auch nicht beschäftigt, wenn ich nicht gesehen hätte, wie die Reaktionen auf Jens Spahn auf Twitter sind.
Ja, aber apropos Twitter, also beim Waisenherz und Co., die sind ja alle sind ja doch recht viele, die auch so ganz offen sagen, dass sie so auf Twitter auch so Sachen testen, also so mal einen Spruch raushauen und so. Also finden dann auf Twitter auch im Grunde Sachen statt, die du dann quasi so ins Programm danach aufnimmst, so, also die du probierst,
ja,
so
auf die Weise schon. Genau, ne? Der Micky hat das, glaube ich, irgendwann mal im Interview gesagt, im Prinzip ist es tatsächlich so, man hat irgendwie eine Idee für eine Pointe und der beste Weg, die einfach einmal rauszurotzen, ist dann tatsächlich Twitter, um zu gucken, was für ein Response darauf vorhanden ist. Wobei man auch da eben vorsichtig sein muss, weil die Zielgruppen und die Leute, die Twitter benutzen, das ist ja, im Prinzip ist ja Twitter schon irgendwie ein elitärer Club, ja, wenn man Social Media betrachtet. Ne? Das ist ja sehr viel, das ist sehr selbstreferenziell, das sind sehr, sehr viele Journalisten und selber Medienschaffende, die sich da gegenseitig im Prinzip auf die Schulter klopfen und ihre Themen untereinander setzen. Das muss nicht immer zwingend das Thema sein, was draußen gerade tatsächlich in irgendeiner Form Menschen beschäftigt, die morgens zur Tankstelle fahren. Also da muss man auch echt vorsichtig sein. Deshalb ist mir auch öfter schon aufgefallen, weil ich dann irgendwas auf Twitter gelesen habe und da wild diskutiert wurde. Und dann habe ich mit Kumpels oder mit Leuten gesprochen, die da nicht so drin hängen und dann so, was das denn eigentlich dazu? Und dann sage ich zu was? Was? Habe ich noch niemand schon gehört, was soll das für ein Thema? Also da war mir relativ schnell klar, okay, Twitter ist schon eine ziemliche, eine selbstreferenzielle Blase. Das ist ja, und das merke ich halt auch, wenn man jetzt mal wieder zurück zum Ticketverkauf geht, ne, für mich als Comedian, spielt halt Twitter für mich überhaupt gar keine Rolle, ne, weil man über Twitter so gut wie keine verkauften Tickets regeneriert. Also das ist einfach, da sind die Leute nicht da, um irgendwie zu konsumieren, sondern sie wollen tatsächlich schlau wirken und sich informieren. Also das ist, glaube ich, was bei Twitter stattfindet. Wenn man Tickets verkaufen will, dann muss man irgendwie momentan, glaube ich, irgendwie auf Instagram gut am Start sein, weil über Instagram verkauft man einfach unfassbar gute Sachen. Also das ist unglaublich. Ich merke das an mir selber einfach auch. Ich habe in meinem Leben nie online irgendwelche Schuhe bestellt. Und nachdem mir auf Instagram irgendwie ständig diese bestimmten Ami-Schuhe da um die Nase geflogen sind, habe ich mir, ach, die sind ganz geil, die hol ich jetzt einfach mal.
Ja, genau, wie Kolleginnen hier von mir auch mit plötzlich ihr Handy um den Hals hängen hatten und ich sag, was hast du denn? Hast du irgendwie jetzt eine Monatsmarke gekauft? So kannte ich das so früher, dass man sich sowas um Hals hängt. Das waren auch nicht unbedingt die coolsten in der Schule. Aber bei Instagram musste ich dann lernen, das Thema, ne, dass man diese Hüllen, da gibt es irgendwie Xio oder so, ich weiß nicht den Namen. Auf jeden Fall, das hat sich immer, also die Frau hat gutes Geld verdient mit dieser Idee, da irgendwelche Ketten aus so Handy an den Hals zu hängen quasi. Ne? Also und man ist doch da auch mehr, man denkt immer so, nö, sprich mich nicht an. Das ist mir auch schon passiert, dass ich dann irgendwelche Sachen plötzlich gekauft habe.
Ja, ich habe tatsächlich aber auch schon überlegt, woran das liegt, dass das bei Instagram irgendwie auf eine, man möchte fast sagen, sympathische Art und Weise funktioniert. Was man jetzt bei, weiß nicht, bei anderen Seiten, aber Facebook so, glaube ich, gar nicht akzeptieren würde. Ne? Wenn der Werbeblock da mitten im Tweet kommen würde, das würde man, glaube ich, nicht so, das würde man sagen, das nervt mich jetzt aber doch, ich klicke das alles hier weg. Ja. Bei Instagram fährt man im Prinzip, da scrollt man durch seinen Feed durch und da ist halt irgendwie, jeder Dritte ist irgendwie Werbung und irgendwie ist die Werbung aber so, dass du für dich persönlich damit irgendwann anfangen kannst und dann kriegen sie sich natürlich. Ne?
Ja, im Grunde ist Instagram ja eine große Werbung, entweder für die Personen oder für die Produkte, aber das ist glaube ich, auch ein Punkt. Gerade Instagram, ich habe letztens mit der Katze irgendein Interview gehört und dann hat sie Tipps gegeben, wie man für Instagram in den Pool steigt. Also es ist schon so, dass man also nicht einfach in den Pool steigen kann, sondern man muss da so, ne? Also sie hat dann irgendwie erklärt, wie das am besten, wie man es am besten macht, um dann das zu fotografieren.
Absolut.
Und ich meine, wie krank ist es? Aber es ist scheinbar die Realität, ne?
Absolut. Aber und da ist dann wieder sozusagen der Profi gefordert, nicht jeder kann auf die gleiche Art und Weise in so einen Pool steigen.
Ja, also da werden wir von der Katze auf jeden Fall noch viel lernen können. Das
ich wollte gerade sagen.
Ja. Und sag mal, was jetzt Stand-Up 3000 angeht, da hatten wir ja auch, da warst du ja auch dabei und das ist ja so ein Format, was dann auch auf YouTube beziehungsweise auf, also insgesamt im Digitalen echt gut funktioniert hat. Merkst du denn auch so, guckst du dann nochmal rein, guckst dir Kommentare an, siehst du dann nochmal hier, da sehe ich nochmal, wie das so funktioniert, wie das ankommt, oder sagst du, boah, das macht mich verrückt, wenn ich da noch da drunter gucke, die Kommentare zu irgendwas, was ich da an Live-Performance oder so mache?
Ja, das ist ein Spaß, den ich mir gemacht habe. Bei Stand-Up 3000 ist ja tatsächlich so eine Show, in der ich irgendwie, obwohl ich die nicht selber moderiere, doch irgendwie relativ stark involviert war.
Ja, ja.
Über Dani und so, weil ich auch immer zusammen mit Maxi einfach darauf hingewirkt haben, Comedy Central nochmal klar zu machen, dass das im Prinzip die Lücke ist, die in Deutschland da ist, die man besetzen kann. Ne? Das klingt verrückt, aber es ist tatsächlich so, dass es ja außer Stand-Up 3000 im deutschen Fernsehen keine einzige reine, richtige Stand-Up-Comedy-Show gibt für eben die Leute, die Stand-Up machen. Ne? Sondern es sind alles irgendwelche Kabarett-Shows oder irgendwelche im Prinzip Varieté-Shows oder halt die typischen RTL-Comedian-Shows, die halt nicht das abbilden, was deutsche Comedy ist, sondern halt das abbilden, was bei RTL funktioniert, was ja auch okay ist. Ja. Aber die Lücke ist im Prinzip eine Stand-Up-Show zu machen, die eben nicht auf shiny Glitzer groß gebaut ist, sondern eben auf das, wo es herkommt, nämlich Kleinkunst und nah dran am Publikum und so weiter. Und da ist Stand-Up 3000 ist einfach auch gut gemacht jetzt. Ne? Und ich meine, mit Maxi haben wir da natürlich jetzt auch einfach wirklich fähigen Comedian, der da seine wunderschöne Fresse hinhält,
ja.
der auf alle Fälle eben dafür sorgt, dass das den richtigen Rahmen bekommt. Und da war mir relativ klar, dass wenn das einfach nur einigermaßen gut gemacht ist und ein bisschen Geduld da ist, dann wird das einfach wahnsinnig gut funktionieren für Comedy Central. Und da würde ich auch weiter davon ausgeben, dass also neben eben dem CCN, was wir produzieren, was ja dann irgendwie im Fernsehen stärker funktioniert als auf YouTube, momentan noch, dass eben Stand-Up 3000 am Ende die Show sein wird, die online dafür sorgt, dass Comedy Central den nächsten Step erreichen wird. So, da bin ich mir relativ sicher. Und tatsächlich schaue ich mir auch mal in die Kommentare, ist aber eigentlich mehr so ein Hobby von mir, dass ich so Hasskommentare mit Klarnamen und Profilfoto von mir direkt kommentiere. Und
wie bei Dislike, da hast du das ja letztes Jahr auch nochmal kommentiert. Ne? Ja,
genau. Es ist so ein persönliches Spielchen. Also gucken wir schon mal an. Was mich tatsächlich überrascht, ich habe mir jetzt, weil mich das interessiert hat, wir haben jetzt irgendwie eigentlich die kompletten zwei Staffeln CCN bei YouTube hochgeladen. Die sind jetzt, glaube ich, seit 2 oder 3 Wochen sind, glaube ich, alle Folgen online. Mhm. Und die Klickzahlen sind jetzt noch gerade überschaubar. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber die Kommentare und die Likes sind überragend. Also ich bin wirklich erstaunt, dass so viele Leute das inhaltlich gefeiert haben, weil ich habe immer gedacht, jetzt gibt es bestimmt ordentlich auf die Fresse, weil man letztendlich die Show kommentieren kann und ich einfach im Fernsehen nur gucken. Aber also das Feedback, was ich da gefunden habe, hat mich tatsächlich sehr motiviert. So, also es muss gar nicht immer so dekonstruktiv sein, sondern es kann tatsächlich auch bewirken, dass man denkt, guck an, jemand erkennt die Qualität, die wir da liefern.
Ja, es ist erstaunlich, ne? Früher kannten wir ja eigentlich im Internet immer nur Hater und alle anderen haben einfach nichts gesagt. So, vielleicht hat sich die Kultur da verändert oder es liegt einfach an Comedy Central, weil das so ein warm, kuscheliges Gefühl ist, was man da vermittelt bekommt. Ich weiß es nicht.
Naja, ich glaube zumindest, das liegt es daran, dass mich bestätigt es daran, dass wir mit der Sendung einfach beim absolut richtigen Sender sind. Ne? Ja. Also du hast einfach das Zielpublikum, dass das irgendwie versteht und dass das irgendwie feiert. Dann siehst du das einfach in den Kommentaren und in der wirklich erstaunlichen Verhältnissen von Likes und Dislikes. Also wenn man so eine Sendung hat mit 50 Folgen online und du hast irgendwie bei keiner Sendung mehr als 3 oder 4 Dislikes drauf, dann sitzt du da wirklich davor vor dem Rechner und denkst, da haben wir, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet.
Ja, und ich muss auch sagen, dass mit der Reichweite, also beziehungsweise in den Marktanteilen ist ja nur wichtiger Teil unseres Geschäfts. Da war ich schon auch sehr, sehr erstaunt.
Da waren alle sehr erstaunt.
Also nicht mal so, dass ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass es funktioniert, sondern dass es so gut funktioniert, weil man muss sagen, Eigenproduktionen, die sind ja in Deutschland jetzt auch rar gesät. Jedenfalls waren sie das in den letzten Jahren und das ist ja nur eine Bestätigung dafür, dass das wirklich gut funktioniert und da haben sich einfach alle sehr, sehr drüber gefreut. Aber du hast das auch schon mal kommentiert, ne?
Ja, ich weiß ja, wie so die Haltung war, bevor wir da angefangen haben. Ne? Also lass uns das mal probieren und sozusagen vorauseilende Demut im Sinne von, wenn es gegen Daumen geht, ist auch nicht so schlimm, dann kriegt sich sowieso keiner mit. Und am Ende hatten wir da aber wirklich auch Quoten an manchen Abenden. Da würde jetzt wahrscheinlich sogar Jan Böhmermann sagen beim ZDF Neo, das wäre aber schön, wenn wir das auch hätten.
Ja, absolut.
Und da muss ich sagen, das spricht schon dafür, dass wir da also ein gutes Produkt abgeliefert haben, aber eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, der richtige Rahmen, das richtige Zielpublikum. Und halt auch, man muss ja auch sagen, es wurde ja drumherum kann man jetzt nicht sagen, dass wir da den Sparstrumpf angezogen haben, sondern also was Kampagne und so weiter angeht, war das schon fett. Und auch für die zweite Staffel war das ja dann auch nochmal so, dass man sagt, okay, wer jetzt nicht mitbekommen hat, dass es da was Neues gibt, der hat wahrscheinlich mit Comedy Central einfach nichts zu tun. Und ich bin da ganz happy, weil wir halt jetzt eben einfach die Möglichkeit haben, das Level an Qualität, was wir da abliefern können, einfach nochmal also wirklich auf einem anderen Level zu agieren. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal alle Folgen nochmal angeguckt und bei der ersten Staffel kriege ich dann schon noch ab und zu so irgendwie Bauchschmerzen. Lustigerweise das Publikum nicht, aber ich sehe natürlich, was man alles hätte viel, viel besser machen können und so. Und wir sind dann in der zweiten Staffel aber schon auf einem ganz anderen Level gewesen, ganz einfach, weil ich war von Anfang an dann involviert, ich konnte mitbestimmen, wer mitschreibt und so weiter und die Autoren, die dafür schreiben, waren zwischendrin dann einfach mal bei einer Live-Show von mir und haben gesehen, was ich dann so live so treibe auf einer Bühne und wie ich agiere und dann konnten die damit viel, viel besser arbeiten und da hat es einfach nochmal einen ganz anderen Satz zur zweiten Staffel gemacht und jetzt sind wir ja bei der dritten Staffel gerade Und da merke ich einfach, ich habe jetzt mit dem beim Head Autor, mit dem Marco Müller zusammengehockt und wir sind die letzten Bücher durchgegangen und so weiter. Das hat jetzt einfach einen ganz anderen Drive, ne? Weil das irgendwie eingespielt ist und jeder weiß, was zu tun ist und wir wissen, wo wir hinwollen mit der Show. Und ich denke da einfach, dass die dritte Staffel jetzt einfach nochmal einfach geiler und besser wird. Also ist bis jetzt mein Eindruck und ich denke, das kriegen wir auch hin.
Und sag mal, wie muss man sich das vorstellen jetzt, wenn es jetzt ums, ich sag mal, Programmentwickeln angeht? Das ist wahrscheinlich ein Prozess über viele Monate, wo du auch immer wieder, wenn du eine Idee hast, das so reinbringst. Also stelle ich mir so vor. Bei so einer Sendung musst du ja relativ zeitnah wahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr kompakt innerhalb von wenigen Tagen da abliefern. Ist das schwierig für dich oder hast du dadurch, dass du auch da Unterstützung hast, kein Problem damit, dass
Ja, also, nö, also das, also live funktioniert natürlich ganz anders. Ne? Stand-up ist jetzt, da habe ich jetzt keine 6 Autoren neben mir, sondern da sitze ich im Prinzip ja fast alleine da. Habe vielleicht mal irgendwie einen, mit dem ich ein bisschen Ping-Pong mache, aber im Prinzip habe ich da alleine die entscheidenden Ideen und gehe dann los und probiere auf kleinen Bühnen hier in Berlin, um zu gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und bastel dann irgendwie eine Tour zusammen. Bei der Fernsehshow, jetzt bei CCN ist es ja der große Vorteil, dass ich einfach mit, ich glaube, 6 sind wir insgesamt, 6 Autoren, da hocken kann und dann einfach zugeballert werde mit Ideen und Büchern und dann am Ende mit dem Marco da sitze und wir das einfach nochmal schöner machen, als es schon ist. Also wir bauen da ein paar Sachen um so, aber eigentlich gehen wir die Bücher durch und denken, geiles Zeug schon, aber hier, da haben wir noch die Idee. Ne? Und das ist natürlich anstrengend und kostet ja irgendwie Kraft, aber es ist ja überschaubar. Also es ist ja kein unendlicher Rahmen, sondern dadurch, dass wir ja alles im Vorproduzieren und nicht tagesaktuell produzieren, was ja immer noch das mein persönliches großes Ziel wäre, dass wir die Show irgendwie auf einen Rhythmus bekommen, in dem wir irgendwie Wochen aktuell zumindest produzieren könnten, weil das würde uns nochmal ganz andere Möglichkeiten damit geben. Hier ist es jetzt einfach so, dass wir einfach alles kompakt zusammen basteln und dann muss ich innerhalb von, ich glaube, 8 Drehtage haben wir halt abliefern so. Und das ist dann aber auch, sagen wir mal, klar, es ist anstrengend, aber ist dann auch in 8 Tagen dann durch.
Ja, und man entwickelt wahrscheinlich auch da so eine Professionalität, wo man
dann ja, sich also du musst halt eine Routine haben. Du musst einfach eine Routine haben und sitzt dann halt im Studio und schießt am Tag 3 bis 4 Folgen weg. Ne? Das ist das ist dann, da bist du schon irgendwie so, läufst eigentlich nur automatisch. So, da ist nicht viel mit mehr Großdenken und so weiter, sondern fängst halt irgendwie morgens um 9 an und gehst abends um 7 oder 8 wieder nach Hause. Und am nächsten Tag kommst du dann wieder hin und haust die nächsten Folgen darunter. So. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man, und das, da bin ich im Prinzip auch dankbar, dass man das bei Comedy Central erkannt hat, dass es am Ende ja nicht nur darum geht, dass das Marketing drumherum passt, sondern eben, das funktioniert ja alles nur, weil der Content irgendwie gut ist. Ne? Und für Content brauchst du halt einfach Manpower. Du brauchst halt einfach redaktionell Leute, die wissen, was sie da tun und wie sie es tun. Und wenn du 25 Sendungen aufzeichnen willst, also 25 Bücher brauchst, das kannst du halt nicht mit 1 oder 2 Autoren machen. So. Also das ist schon erkannt, dass man vom Inhalt kommen muss. So und deswegen ist es dann für mich einfach am Ende, das abzuliefern, so dass es irgendwie gut aussieht und funktioniert.
Gibt es da eigentlich schon Projekte, wo du darüber reden kannst, darfst, ob da was in Zukunft vielleicht noch weiteres geplant ist? Also mal abgesehen jetzt von natürlich weiteren Staffeln von CCN.
Ich gehe mal davon aus, also wir haben auf alle Fälle den Talk so, dass wir auch in der 4. Staffel uns, dass sie denkbar ist und uns darüber auch schon mal in Ansätzen unterhalten. Es lebt und stirbt natürlich immer damit, ne, wenn wir jetzt quotentechnisch bei Staffel 3 abstürzen, dann wird es bei Staffel 4 wahrscheinlich schwieriger, aber zu erwarten ist es eigentlich nicht. Bis jetzt ist erste und zweite Staffel so gut gelaufen, dass man davon ausgehen kann, dass auch die 3. Staffel nicht schlechter läuft. Dann gibt es wahrscheinlich schon noch eine 4. Staffel, was CCN dann geht. Dann müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, ich bin da auch im regen Austausch mit Comedy Central. Ich habe da jetzt nichts Konkretes, was ich androhen könnte. Aber ich will ja schon noch mal 1, 2 andere Sachen produzieren und ausprobieren. Ne? Gerade was Podcasts angeht, gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Dreh im nächsten Jahr, mit dem man irgendwie was anfangen könnte. Also mir schwebt immer irgendwie sowas vor, mit dem Arbeitstitel das Ingmar-View im Sinne von Interview, ne, aus meiner Sicht mit Leuten. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Podcast-Idee, über die man in den nächsten Wochen, Monaten nachdenken könnte.
Sehr gut. Sind ja. wir sehr begeistert, da wir ja auch die Podcasts vermarkten. Also von daher,
ja, hatte ich mir gedacht.
Ja, würdest du mich da sehr begeistern. Sag mal, ich darf nochmal zwei, drei kleine Fragen, die mich wirklich nochmal so an dem Künstler Ingmar interessieren. Ich bin zugegebenermaßen immer noch Dieter Nuhr-Fan. Das mag jetzt nicht unbedingt allen so gehen, aber ich finde den lustig. Ich weiß auch nicht wieso. Mag es daran liegen, dass ich gebürtiger Düsseldorfer bin. Ich habe den jedenfalls mal gesehen in Düsseldorf in der Mitsubishi-Dingensbums-Halle, früher Philips-Halle, ja. vor so, ich glaube, 5000 Leuten. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich fand es schrecklich einfach so. Und ich habe dann gemerkt, alles klar, das ist wahrscheinlich auch so, dass man diesen Draht zum Publikum auf die Entfernung oder über so eine Bühne irgendwie nicht mehr so hinkriegt. Der hat da abgeliefert und so weiter, aber es hatte irgendwie für mich überhaupt keinen Wert so richtig. Da habe ich gedacht, da kann ich mir das auch im Fernsehen angucken. Hast du da so für dich auch schon festgestellt, wenn du irgendwo bist und in verschiedenen Größenordnungen spielst, so da irgendwann verliert man so den Draht so, weil man dann doch vielleicht irgendwie zu groß ist oder so?
Ja, da sagst du was. Da gibt's im Prinzip zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einmal haben wir da, würde ich den großartigen Kollegen Josef Hader an der Stelle gerne zitieren, österreichische Kabarettlegende, der mal gefragt wurde, als er in Wien, ich glaube, 10 Shows im Theater gespielt hat, statt einer Show in der Stadthalle, warum er denn nicht lieber in die Stadthalle gegangen ist, da hat er nur einen Abend spielen lassen. Und daraufhin hat der Hader gesagt, in einer Halle passiert keine Kunst. Ja. Und ich glaube, da ist viel mehr dran, als so zu allen lieb sein kann als Comedians. Also ich weiß auch nicht, ich weiß schon, was Dieter Nuhr natürlich in die Mitsubishi Hall getrieben hat. Das ist einfach die Abrechnung. Ne? Also da gibt es natürlich 5000 Leute, wenn du mal so eine Abrechnung bekommst und siehst, das ist möglich, dann sagst du ja, scheiß drauf, dann spiele ich halt auch mal Hallen und so. Ja. Und ich selber habe ja auch ein, zweimal die Chance gehabt, groß zu spielen, beziehungsweise war dann irgendwie Teil von Comedy Nacht XXL in Köln, ne, wo du dann vor 15.000 Leuten da in einer Lanxess auftrittst. Und das macht schon irgendwie Spaß, aber ich bin da jedes Mal, geht es mir gleich, ich komme von der Bühne und denke nicht, geil, ich brauche jeden Abend 15.000 Leute. Weil das als Stand-Up-Comedian, ne, das heißt ja nicht umsonst am Ende Kleinkunst. Mhm. Das kommt ja irgendwo her. Und es lebt natürlich davon, dass es irgendwie atmosphärisch dicht ist und dass du dicht am Publikum sein kannst. Und ich würde vermuten, dass es bei Dieter Nuhr eben auch so ist, dass es im Theaterrahmen, in einem Rahmen, der irgendwie ja intimer ist, besser funktioniert. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch. Ich meine, am Ende muss man natürlich, wenn man die Chance hat, in einer Dingshalle zu spielen mit 5000 Leuten, würde man wahrscheinlich sagen, ja los, let's do it. Aber ich bevorzuge dann tatsächlich auch so Theater. Und da gibt es ja auch große einfach. Ne? Es gibt ja auch Theaterläden irgendwie zwischen 800.000 und 500 Leuten und so weiter. Mhm. Da hast du halt trotzdem eine enge Atmosphäre und die Möglichkeit, mit dem Publikum zu interagieren, weil diese Theater eben dafür gebaut sind, dass die Bühne, die kleine Bühne zentriert ist, die Atmosphäre da ist, die Akustik so da ist, wie man sie braucht als sprechender Künstler. Und das andere ist halt einfach eine Mehrzweckhalle. Ne? Da darf man sich keine Illusionen ergeben. Das ist einfach ein Unterschied in der Wahrnehmung. Das glaube ich dir sofort, dass das nicht so Klick macht. Ja. Weil im Prinzip in so einer Halle ist es eigentlich nur noch eine Abbildung von einer Stand-Up-Show. Also es ist 2D und nicht mehr 3D.
Ja. Und wie hast du das empfunden in der Lanxess Arena, wenn du dann quasi da stehst? Das ist ja auch von der Lautstärke her wahrscheinlich so, dass du ja nicht das Gefühl hast, dass die alle zuhören, oder? Also das ist ja nicht leise, oder?
Es ist irgendwie seltsam, muss ich schon sagen. Also du hast halt, du spielst halt ein ganz anderes Tempo, ne, als man auf einer normalen Bühne spielen würde. Also du brauchst halt viel weniger Material. Ganz einfach, weil alles so lange dauert. Ne? Bis der Letzte oben im Rang von den 15.000 die Pointe gehört hat, die du vorne auf der Bühne gesagt hast, vergehen ja locker 30, 40 Sekunden, bis das da ankommt, bis der Response von ihm wieder bei dir ist, nochmal 30 Sekunden. Also das ist halt absurd, weil du hast halt dann auf einmal laute Lacher und bist textlich, aber eigentlich wärst du schon ein ganz Stück weiter. Das heißt, du lässt dir Zeit, du spielst es runter und dann wirkt es halt am Fernsehen, glaube ich, immer erstmal so, als würden da erstmal Leute nicht lachen und dann ist kurz ruhig und dann ist es laut und also es ist schon strange so. Denn du kriegst halt auch immer so eine Lachwelle, die dir entgegenschlägt nach einer bestimmten Zeit. Und dann versucht man irgendwie darauf zu arbeiten und damit mit dem Publikum zu arbeiten. Und du siehst ja irgendwie, sagen wir mal, unten den Rang da, die ersten Plätze siehst du ja alle. Hinten siehst du ja dann nicht mehr, aber da kommt dann irgendwie das lauteste Feedback. Also es ist schon irgendwie strange. Es ist auch, es macht schon auch Bock. Also es ist jetzt nicht so klingt, als hätte man keinen Spaß daran, wenn man vor 15.000 auftritt. So.
Es ist halt aber, anders. Also, ein anderes,
ist es anders. Ja. Und ich muss sagen, meine besten Shows oder die Shows, die am meisten Spaß gemacht haben, die habe ich nicht in dieser Größe gespielt. So, vielleicht kommt es noch, weiß ich nicht, aber also ich erinnere mich lieber an Theater, wo irgendwie ausverkauft war mit 500 oder 600 Leuten. So jetzt, wenn ich habe mein Solo gespielt hier in Berlin im Heimathafen Neukölln, dann gehen irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube 550 oder so was rein. Das war halt brechend ausverkauft. Das war total dicht und so weiter. Also da brennt dann halt die Luft, ne, an so einem Abend. Und die Leute rasten halt wirklich aus. Und das macht dann halt echt mehr Bock.
Sag mal, apropos, du bist ja bei 1 Live auch und ich frage mich das immer, ich komme aus Düsseldorf, habe aber ein paar Jahre in Berlin gewohnt, also habe ja so ein bisschen den Vergleich dann auch irgendwann mal, also ich habe die Klischees über Düsseldorf in Berlin erstmal verstanden und Teile davon sind ja auch NRW quasi hier, also das ist ja so ein bisschen das Ruhrgebiet und so, also so die ganze, wie soll man sagen, so die Mentalität hier ist ja irgendwie schon auch anders. Nimmst du das auch so wahr? Also jetzt gerade auch, klar, du wohnst in Berlin und kommt es ja jetzt auch nicht aus der Ecke hier. Wie ist das denn so vom Humor von den Leuten? Es ist ja auch schon irgendwie völlig unterschiedlich teilweise, wenn du ein paar hundert Kilometer ja, dich bewegst, oder?
Das stimmt tatsächlich. Ich habe ja die Premiere von meiner Tournee, von der Fressefreie Tournee, hatte ich ja in Köln im ausverkauften Gloria-Theater. Und tatsächlich will der Kölner, wenn man da spielt, der will natürlich immer so eine Grundwärme. Ne? Der will erstmal gefühlt umarmt werden, bevor er dann so mit dir lacht. Ich glaube, das ist die karnevalistische, wie sagt man so schön? Ja, das, was dafür sorgt, dass man erstmal zusammen schunkelt, bevor man zusammen lacht. So. Das hat der Berliner halt null. Ne? Du kannst in Berlin kannst halt komplett auf die Fresse geben und kannst auch fronten und aggressiv sein. Das feiern die Leute sogar dann noch und finden das irgendwie sogar gut. Ne? Wenn du hier anfängst mit irgendwie heimlicher, so heimlich die Anzüge zu schunkeln gefühlt, dann erzeugst du da eher Hass und Abwehr. Ja, ja. Das funktioniert dann hier nicht so. Aber in Köln brauchst du das. Also auch wenn du, gerade wenn du wie ich dann irgendwie auch härtere Pointen hast und an Tabus ankratzt und so weiter, dann musst du vorher schon dafür sorgen, dass die Leute irgendwie warm mit dir geworden sind, im besten Sinne des Wortes, und dich irgendwie mögen. Also das ist ganz krass. Das ist mir am Anfang auch total schwer gefallen, weil ich nur den Berlin-Kosmos kannte und dann irgendwie in Köln bei Nightwatch aufgetreten bin und das hat so lala funktioniert. Ich habe mich gefragt, woran das so liegt. Und das war aber einfach meine totale Berlin-Attitüde, die halt in Berlin und so gut funktioniert, aber in RB brauchst du halt schon, sagen wir mal, ein bisschen eine andere Haltung dem Publikum gegenüber. So, also das ist schon spannend zu sehen. So, andererseits hast du dann wieder, wenn ich dann in Düsseldorf, ne, im Savoy-Theater da aufgetreten bin, da sind die Leute halt auch so Comedy-affin, ne, dass die einfach location-bedingt, weil sie da eben auch einfach alles kriegen von deutscher und englischer Comedy. Die Leute, die da hinkommen dann zu den Shows, die sind dann auch so auf so einem Level, dass sie sagen, ja, das, ich will, dass es hier ein bisschen wehtut und dass es ein bisschen krasser wird als sonst. Da geht das auch ganz gut. Aber gerade was den Kölner angeht, muss man schon sagen, also da musst du dich warm schunkeln.
Ja, weil das ja, ich stelle mir das halt einfach nur auch für gerade jemanden schwer vor, der, sagen wir mal, sein Programm sich ausdenkt und dann loslegt und dann denkt, okay, falschen Teil irgendwie angefangen so und man nimmt da so einen Schwung ja mit irgendwie und naja, aber das wirst du wahrscheinlich dich über die Jahre schon dran gewöhnt haben an sowas, ne?
Ja, und du hast ja, das ist ja das Schöne, weil es ist ja kein fertiges Theaterstück, ne, sondern es funktioniert eher so ein bisschen wie Lego. Du hast so verschiedene Bausteine, mit denen du am Abend spielen kannst und mit denen du baust und du weißt auch, wo es dramaturgisch ungefähr so hingeht und was du machen willst und was du sagen willst. Aber ob an so einem Abend dann tatsächlich eine Lego-Burg draus wird oder eine Lego-Feuerwehr, entscheidet im Prinzip das Publikum. Ne? Also das ist je nach Lust und Laune, wie die Leute drauf sind und was irgendwie funktioniert, kann man dann relativ flexibel reagieren und stellt das dann um, wenn ich halt merke, politische Themen, also die Show fängt relativ politisch einfach an, und das funktioniert halt in bestimmten Orten, hat das irgendwie dann nicht so gut funktioniert. Also ich weiß nur, in Leipzig lustigerweise, da waren die ersten 5 Minuten dann relativ still, weil ich gemerkt habe, okay, die haben gar keinen Bock auf Politik gerade, also gebe ich denen dann erstmal irgendwas, von dem ich denke, damit können sie vielleicht mehr anfangen. Und das war dann halt irgendwie Beziehungsthemen und dann ein bisschen einfach Gespräch miteinander, ne? Mit Publikum anquasseln und die einbinden und Teil der Show werden lassen. Und da merkte ich dann relativ schnell, ah, da haben sie Lust drauf, da sind sie dabei. Und dann kann man halt später auch wieder darauf zurückkommen und die politischen Inhalte doch noch quasi verkaufen, Anführungszeichen, weil die Leute dann dafür bereit sind und offen sind, dem Künstler zu folgen in dem, was er da macht.
Machst du denn da so ein, also hast du das alles im Kopf oder hast du da so eine Art Leitfaden, wo du dich so ein bisschen dran orientierst, über den Abend zu sagen, oh, den Punkt wollte ich noch abhaken und was ist ja dann?
Ja, am Anfang, also wenn ich Lust... Wenn ich Lust Touren und eine neue Tour habe, dann habe ich tatsächlich meistens immer einen Stichpunktzettel mit auf der Bühne und mir so einen geplanten Ablauf draufgeschrieben, auch mit den neuen Elementen, damit ich mir die irgendwie, damit ich die abrufen kann aus dem Kopf. Wenn das dann, sagen wir mal, guck mal, ich habe jetzt 15 Shows innerhalb irgendwie von 4 Wochen gespielt, dann hast du es einfach drauf, dann kannst du hin und her switchen und tauschst die Sachen durch und dann ist das easy so. Aber am Anfang ist es natürlich immer aufregend, wenn man ein neues Zeug ausprobiert und guckt, wie die Leute reagieren.
Ja. Du, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Ich habe eine letzte Frage, die ich mal von einem Profi gerne beantwortet haben möchte. Und zwar, als Kind fand ich Otto Waalkes wahnsinnig lustig. Hat mir also wirklich, konnte mich kaputt lachen darüber. Und jetzt so, ja, mit 30 Jahren Abstand oder mehr, gucke ich mir Sachen an oder höre mir Sachen an, so aus so dieser Zeit halt, aus einer großen Zeit, so Anfang der 80er oder Ende der 70er. Und denke mir, wie konnte ich das jemals lustig finden? Es ist unfassbar albern. Jetzt die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, lag es daran, dass ich damals Kind war und es für Kinder eigentlich gedacht war, dieser Humor? Oder hat sich der Humor so verändert innerhalb der letzten 30 Jahre, dass ich einfach so abgestumpft bin, dass ich nicht mehr drüber lachen kann? Kannst du mir das beantworten?
Ich würde vermuten, es ist irgendwie ein bisschen beides. Aber andererseits, frag doch mal Kinder, die in dem Alter sind, in dem du Otto lustig fandest, ob die Otto lustig finden und Otto noch kennen. Und da wirst du feststellen, die kennen tatsächlich Otto und die finden tatsächlich Otto auch noch lustig. Also das muss man Otto ja lassen. Otto, egal, ich weiß nicht, wie alt der ist auch schon über 60.
Ja,
der findet ja immer noch bei den Kindern und bei den Jugendlichen statt und hat da immer noch die Zielgruppe. Aber man muss, also bei Otto ist mal generell, dass Otto Legende ist. Ich habe neulich, was war das? Irgendwann wurde irgendein alter Otto-Film wiederholt. Ich glaube, einer der ersten oder der Otto der zweite war das. Die Filme waren schon echt lustig. Also man musste schon, da gibt es immer noch Gags, die immer noch funktionieren. Und das ist natürlich alles auf so einem Slapstick-Level. Mhm. Ne? Aber das ist alles schon unfassbar gut gemacht. Also gerade wenn man überlegt, dass das 30 Jahre her ist, dann war Otto seiner Zeit da schon hart voraus. Der war einfach auf einem ganz anderen Level. Und wenn du über Otto als Erwachsener jetzt nochmal lachen willst, dann musst du ja eigentlich ganz an den Anfang gehen von Ottos Karriere. Nämlich, ich glaube, Anfang der 70er war das oder Mitte der 70er, hat er Shows gemacht, Fernsehshows für den WDR. Mhm. Und die sind halt, das ist halt Anarchie pur. Ne? Das ist halt komplett anarchisch. Die wurden, glaube ich, nachts neulich auch noch wiederholt. Und das ist selbst, wenn du es heutige Sicht guckst, denkst du, ach krass, dass jemand sowas, so eine Fernsehshow machen durfte und dass Leute das in den 70ern geguckt haben. Wenn man sich überlegt, was da so nebenbei eigentlich sonst noch so lief, von Hans Rosenthal über Kuhlenkampf und so weiter, dann war Otto schon eine anarchische Energie und Kraft, also unglaublich, ja.
Naja, da magst du recht
haben. Er hat natürlich auch viel davon profitiert, dass er mit dem, wie hieß der Autor damals, mit dem er zusammengearbeitet hat, Thomas Bernhard, war es der? Ich glaube, ja. Ne? Die beiden waren natürlich das Team, was dafür gesorgt hat, dass das alles auf einem ganz anderen Level stattgefunden hat. Und nachdem er den nicht mehr hatte, hat er im Prinzip auch nichts mehr Neues gemacht, sondern hat eigentlich nur noch wiederholt, was er eh immer schon gemacht hat. Naja. Damit tut er ja nur auch schon gut 30 Jahre, muss man sagen. Aber wie gesagt, man muss ihm neidlos anerkennen, dass er für die Zielgruppe, die du selber mal warst und als sie gut fandest, immer noch lustig wahrgenommen wird. Also ja. Die Kinder mögen Otto, die finden ihn lustig.
Ja, ja, also ich habe, wenn ich so jemanden wie Jürgen von der Lippe nehme, den fand ich als Kind lustig, den finde ich heute sogar noch lustig. Also da funktioniert es irgendwie für mich so ein bisschen besser und da kann ich noch verstehen, was ich damals lustig fand. Ja, aber es wird wahrscheinlich schon auch
ja,
so
ist
gewesen
sein. Ist auch der Unterschied sozusagen im Roleplay und in einer authentischen Ich-Figur. Ne? Von der Lippe war ja im Prinzip eigentlich einer der wirklich ersten Stand-Up-Comedians, wenn man ganz ehrlich ist, noch bevor der Begriff in Deutschland überhaupt irgendjemand interessiert hätte oder jemand das kannte, war von der Lippe einer von denen, die Stand-Up-Comedy gemacht haben. Also es war ja nie Kabarett, was der gemacht hat.
Ja,
und der hat natürlich einfach dadurch, dass er als Ich, sagen wir eine Form von Super-Ich auf der Bühne stattgefunden hat, zu jeder Zeit die Möglichkeit gehabt, was altersgerecht ist, was deiner jetzigen Situation betrifft, auf die Bühne zu bringen.
Ja, ja.
Bei Otto ist natürlich viel Kunstfigur dabei. Ne? Das ist natürlich eine Übertreibung und eine überspitzte Figur, die er da spielt als Otto. Und die hat er sich ja, wenn man mal zurückrechnet, muss er sich die ja mit Anfang 20 spätestens ausgedacht haben.
Naja,
ne?
Und die ganze Zeit beibehalten ist auch hart, ne?
Genau. Und jetzt ist er über 60 und spielt immer noch eine Figur, die sich mit Anfang 20 ausgedacht hat. Also das ist natürlich schon hart. Das ist ja auch die Schwierigkeit bei den meisten Kunstfiguren in der Comedy, dass die halt für eine Zeit irgendwie aktuell und lustig sind, auch für den Künstler selber, aber ab einem bestimmten Punkt frustriert es den dann eigentlich nur noch, weil er nicht mehr aus der Figur raus kann, obwohl er längst da rausgewachsen
ist. Sie ist Cindy aus Marzahn oder?
Ja, Cindy, Kurt
Super
Krömer
Ritchie.
Und so weiter. Also, ja, also es ist halt lauter so, ja, das ist alles so, das ist eben am Ende halt der Fluch und Segen von so einer Figur ist halt einfach, dass Leute wahnsinnig schnell begreifen, was du da machst und sozusagen mit ein, zwei Begriffen sofort belegen können, was daran witzig ist und da verkaufst du halt schnell Tickets und wirst wahrscheinlich auch schnell groß, wenn das gut gemacht ist, aber
Dauer,
das Problem ist einfach, du hängst dann einfach drauf, ne, auf so einer Figur. Also deswegen, man muss, hast halt alles Vor- und Nachteile.
Hast du sowas schon mal gemacht? Also so eine Figur quasi?
Ich hatte mal ganz am Anfang die Idee so einer Kunstpersiflage, die ich in einem weißen Anzug, in so einem weißen Maleranzug gemacht habe auf der Bühne. Und damit habe ich es tatsächlich auch innerhalb von einem halben Jahr zu Cindy und den jungen Willen bei RTL geschafft. Lustigerweise wurde der Auftritt damals da rausgeschnitten wegen zu viel bösen Wörtern. aus heutiger Sicht bin ich auch tatsächlich ganz dankbar, weil ich glaube, dass sonst würde ich wahrscheinlich immer noch in diesem weißen Anzug rumlaufen, weil das hat sich innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig multipliziert und Leute fanden das total abgefahren und witzig. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich den Anzug wieder abgelegt habe und als ich auf die Bühne kann.
Na gut, dann lassen wir das als Schlusswort jetzt stehen und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für das wirklich sehr unterhaltsame Interview und die ganzen Fragen, die du auch beantwortet hast zum Thema Werbung und Digitales und so weiter. Das hat mich wirklich alles mal sehr interessiert und mal schön auch mal aus Sicht des Künstlers mal sowas zu hören. Und nicht immer nur da drauf zu blicken und darauf zu hoffen, dass man so schon richtig denkt. Also das
Ja, Kommunikation.
Ja, es schadet nie.
Ne? Ist das Stichwort, ja, klar.
Okay, dann wünsche ich dir eine gute Zeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und dass wir uns bald im Rahmen von Comedy Central demnächst mal wiedersehen.
Ja, ich danke dir. Ich wünsche euch viel Spaß.
Dankeschön. Ingmar, bis dahin.
Bis dann, ciao.
Ciao.